Hallo und herzlich willkommen zum Couragecast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Oft fängt es mit einer unverfänglichen Nachricht, einem harmlosen Chat, einem Kompliment an und geht dann weiter mit sexueller Belästigung und der Forderung nach pornografischen Bildern oder Videos. Immer mehr Kinder und Jugendliche werden Opfer von Cybergrooming. So bezeichnet man das Anbahnen von Kontakten zu Kindern und Jugendlichen im Netz mit dem Ziel, ihnen sexualisierte Gewalt anzutun, zum Beispiel in Chats oder über Online-Spiele. Eine junge Frau, die es geschafft hat, nach vielen Jahren aus dem Teufelskreis auszubrechen, ist Jasmin, die zuvor schon Gewalt und Hass durch ihre Mutter erfahren hatte und so ein leichtes Opfer war für die Täter im Netz. Mit ihr spreche ich darüber, wie sie in die Falle reingerutscht ist, wie ihr Schicksal über lange Jahre unentdeckt bleiben konnte und wie sie es überhaupt schaffte, zu überleben. Die kleine Hündin von Jasmin war beim Gespräch dabei. An einer Stelle hört man sie leise schnarchen. Außerdem noch eine Triggerwarnung. Es werden Gewalterfahrungen thematisiert, durch die Jasmin traumatisiert wurde. Jasmin, herzlich willkommen im Couragecast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Im Herbst habe ich eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk gesehen mit dem Titel »Über Chats in die Prostitution«. Du erzählst, wie du durch Cybergrooming Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bist. Ich finde den Film sehr gelungen und finde es unglaublich mutig, wie offen du mit deiner Geschichte umgehst. Toll, dass du jetzt bei mir im Couragecast bist. Sprechen wir zunächst über deine Kindheit. Mhm. Wie war deine Kindheit? Wie bist du so aufgewachsen? Wie würdest du das so beschreiben, deine Gefühle, dein Empfinden?
Meine Kindheit war sehr geprägt von Gewalt und Hass und ganz vielen Bestrafungen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ja, war nur mit meiner Mutter zu Hause immer. Und sie war in sich immer sehr aggressiv, depressiv, hat die Zeit damit verbracht, dem Fernseher zu sitzen, auf dem Bett zu liegen und hat das mit der Erziehung einfach, sie war überfordert einfach mit dem, was sie gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, sie war auch sehr einsam, meine Kindheit.
Hm. Worauf führst du das zurück? Also woher kam so dieser Hass deiner Mutter auch dir gegenüber?
Meine Mutter kam nie damit klar, dass mein Vater uns verlassen hat. Er war damals, also er kommt aus Bosnien, war ein Flüchtling und musste zurück, weil die beiden nicht verheiratet waren und er eben aus verschiedenen Gründen nicht länger in Deutschland leben durfte. Und das hat natürlich sie sehr, sehr verletzt. Und ich habe dieselbe Haar- und Augenfarbe wie mein Vater, dieselbe Blutgruppe und vom Charakter auch sehr ähnlich wie er. Und das hat sie natürlich, sie hat immer wieder ihn in mir gesehen und den ganzen Hass, die ganze Verletzung, den sie auf ihn hatte, auf mich projiziert.
Hm. Das heißt, also du warst, wie du sagst, allein. Du hattest eigentlich dann wenig oder keine Unterstützung irgendwie von außen, irgendjemand, der dich da mal rausgeholt hat oder dir Liebe gegeben hat?
Es war von außen schwer. Man hat schon gesehen, dass die Verbindung zu meiner Mutter sehr angespannt ist. Aber mir wurde immer beigebracht, meine Gefühle zu unterdrücken, sie nicht zu zeigen. Und die Konsequenz war, dass die Bestrafung dann einfach schlimmer wurde. Und ich habe quasi von klein auf gelernt, eine Maske aufzusetzen, sobald die Tür aufging, zu lachen. Wusste im Grunde schon, wenn mich jemand angesprochen hat, was ich ihm sage, weil ich eben wusste, sollte das rauskommen. Oder meine Mutter hat immer das Wort verwendet, ich darf nicht das Haus austragen. Dann, es waren keine schönen Tage.
Das heißt, sie hat dich unter Druck gesetzt durch Drohungen, dass du dich nicht irgendjemandem anvertraust.
Genau, sie hat mich unter Druck gesetzt, sie hat immer die Hand gehoben oder mit irgendwelchen Gegenständen geschmissen und ich war eigentlich den ganzen Tag immer in meinem Zimmer nach der Schule, durfte auch nie bei Freunden übernachten, einfach weil sie große Angst hat, dass das irgendwie rauskommt.
Hm. Ja, das klingt sehr, sehr traurig und sehr belastend. Wie kam es jetzt dazu? Also diese Doku, die ich gesehen habe, da ging es ja vor allem eben um Cyber-Grooming, also um das Anbahnen von Kontakten übers Internet mit dem Ziel, dir sexuelle Gewalt anzutun, sexualisierte Gewalt anzutun. Wie ist es dazu gekommen, dass eben zu dieser körperlichen Gewalt dann noch diese sexualisierte Gewalt übers Internet kam?
Ich war in einer ständigen Notsituation. Also die Küchentür hatte meine Mutter abgeschlossen. Das war teilweise alles mit ihrem Namen beschriftet worden. Und ich habe aber von meiner Tante einen Laptop bekommen und hatte schon ein Handy. Und habe dadurch, dass ich eben keinen Kontakt zu meinen Freunden haben durfte nach der Schule, das übers Internet gemacht. Es gab zum Beispiel verschiedene Foren, wo man sich anmelden konnte als Schüler, wo natürlich auch die eigene Klasse angemeldet war, und habe dort mit denen geschrieben. Da waren aber eben auch Männer unterwegs, die eben das Ziel hatten, Mädchen anzuschreiben, sich mit denen zu treffen und im schlimmsten Fall sie eben zu vergewaltigen.
Das war also so ein Netzwerk. Ich glaube, früher war das Schüler-VZ, dann später ja im Prinzip Facebook, also so ein ganz eigentlich harmloses Netzwerk, ja. Und da hast du dann, also da kam es dann zu so einem Kontakt zu jemandem, der dir sexualisierte Gewalt antun wollte und dann auch angetan hat.
Genau, also es war, wie du schon gesagt hast, Schüler-VZ, WKW, Facebook. Es gab Foren, da konnte man nur über Google rein. Ich weiß gerade nicht mehr genau, die gibt es aber auch nicht mehr. Das war so, das Problem war ja, dass ich schon das Sorgenkind war. Ich konnte mit keinem darüber reden. Und die Männer haben sich dadurch aber dieses Vertrauen geholt. Also sie haben gefragt, was hast du für Hobbys? So, die haben einfach, indem sie mir zugehört haben, natürlich das Vertrauen bekommen. Und sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin, wichtig und dass es gut ist, dass ich da bin und dass sie mich mögen. Also, und so kam erstmal so dieses Vertrauensverhältnis. Und sie haben mir dann auch was von sich erzählt, was natürlich nicht die Wahrheit war, aber in dem Moment für mich irgendwie schon. Und dann ging es irgendwie, dass wir uns treffen, zum Eisessen, zum Spazierengehen. Und ich habe das natürlich geglaubt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwas anderes sein kann, was die vorhatten, weil es ja im Grunde auch die erste Erfahrung war mit dem Internet.
Was haben die dir denn so erzählt, also was so ihre Beweggründe sind, und haben die sich dann auch jünger gemacht?
Teilweise. Es gab natürlich Männer, es haben mich komischerweise aber auch Frauen angeschrieben, nur war mir das irgendwie zu... Es war schwierig, da Vertrauen aufzubauen, weil ich eben meine Mutter hatte, die im gleichen Alter waren, und ich eben gedacht habe, ja, vielleicht sind sie auch so. Und das ist mir mit Männern, dadurch, dass ich eben ohne Vater aufgewachsen bin, sowieso einfacher gefallen. Also es hat mich dann auch eher dahin gezogen. Und die Männer haben zum Beispiel gefragt, machst du gerade Hausaufgaben? Was hörst du denn für Musik? Was hast du denn gerade an? Hast du einen Schlafanzug an, ist der lang oder kurz, oder wo ist denn deine Schule?
Okay.
Also das kamen auch so Fragen wie, hast du schon mal was Verbotenes gemacht oder hast du ein Geheimnis? Hast du schon mal irgendwie deine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht und wie waren die? Oder was dann aber auch irgendwann kam, war, soll ich dir mal was zeigen? Möchtest du mal was von mir sehen? Möchtest du mal ein Bild sehen? Oder möchtest du mal was hören? Und natürlich waren das Bilder, die man mit 11, 12 überhaupt nicht sehen sollte.
Ja, also das heißt, im Prinzip war das auch ein weites Feld von harmlosen Sachen. Also was du so vorhin gesagt hast, was hörst du denn gerne für Musik oder so? Das klingt ja irgendwie so nach einem echten Interesse an dir, ne?
Genau.
Und dann andere Fragen... Gingen da bei dir manchmal die Alarmglocken los?
Nein, überhaupt nicht. Also bis ich diese Bilder bekommen habe, überhaupt nicht. Es war auch so, dass das von denen natürlich gezielt war. Also das, was man natürlich übers Internet auch nicht sehen oder fühlen kann, wenn jemand fragt, was hörst du für Musik? Aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich ein komisches Gefühl bekommen habe. Also irgendwas in mir hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und das Problem war, dass in dem Moment, wo die Männer diese Bilder geschickt haben, für mich klar war, oh Gott, das kann ich auf gar keinen Fall irgendjemandem erzählen. Meine Mutter, die mich ja sowieso schon nicht gut behandelt, das überlebe ich nicht. Mhm. Und ich durfte mich ja eh keinem anvertrauen. Das war für mich quasi diese Redeverbote, das durfte ich nicht. Und deshalb war klar, okay, ich muss damit alleine klarkommen und verhalte dich am besten so, wie du es gelernt hast. Wenn du Nein sagst, wenn du trotzt irgendwas von Gegenwehr machst, dann ist die Konsequenz, dass irgendwas schlimmer wird.
Und diese Bilder, die sie dann gezeigt haben, also das waren dann Bilder von ihrem Geschlechtsteil, ja. solche Sachen, ja.
Mhm. Ja.
Ja. Wie alt warst du, als du sowas zum ersten Mal dann erlebt hast?
Die Chatverläufe, das fing schon mit 11 an, dass sowas kam.
Mhm. Und du warst einfach völlig unvorbereitet, vermutlich, ja.
Ja, wobei ich inzwischen denke, dass das einfach ein guter Verdrängungsmechanismus war, weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, okay, wie kann es passieren, dass ich mit 11 nicht sagen kann, nein, oder dass ich, also was ist da so passiert? Und inzwischen denke ich schon, dass das Feld noch weiter, also größer ist, als mir bisher klar war.
Ja, aber dennoch kann ich mir vorstellen, also du warst so jung und ja, einfach völlig, ja, unvorbereitet, naiv, wie auch immer man das sagen will. Wann hast du dann das Spiel durchschaut? Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder?
Also ich hatte eine Freundin in der Schule, die da schon drinne war.
Mhm.
Und sie war genauso alt wie ich und hat das nicht über einen Laptop gemacht, sondern übers Handy.
Mhm.
Und es war irgendwie, dass die Pause beziehungsweise die Schule für mich ja schon ein sicherer Ort war. Ich aber immer am Tagträumen war, am Dissoziieren, einfach weil ich dort zur Ruhe kommen konnte und über zu Hause nachgedacht habe. Und sie hatte plötzlich die neuesten Sachen an, Zigaretten, was in dem Alter ja schon reizen kann, den einen oder anderen. Und so kam das, dass sie gesagt hat, ja, komm doch mal mit, ich treffe mich in der Pause mit einem Typen. Und ich war als Kind immer sehr infektanfällig und oft nicht in der Schule und oder musste eben eine halbe Stunde mal aus der Klasse raus. Und daher hatten die Lehrer es auch nicht einfach zu fühlen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und genau, durch meine Freundin bin ich dann da mitgegangen und wusste gar nicht genau, was da passiert. Und sie meinte nur, ja, das tut irgendwie nicht weh und das ist, als ob man auf einem Pferd reiten würde. Und natürlich war ich schon auf einem Ponyhof und genau das Bild war in meinem Kopf. Und ich musste im Flur warten. Also ich habe nicht verstanden, was sie da macht und habe darauf auch nie eine Antwort bekommen. Und in dem Moment, wo ich alleine plötzlich das Gefühl hatte, okay, also aus der Not heraus, es war von 0 auf 100 irgendwie. Und in dem Moment war mir klar, okay, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Und ja, das habe ich doch irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen oder das hatten wir doch mal in der Grundschule irgendwie. Und aber auch da hatte ich bisher noch nichts Schlechtes irgendwie damit in Verbindung gebracht. Also nur, dass ich es irgendwo mal gehört oder mitbekommen habe.
Aber das, also sowas, also Sex von Erwachsenen mit, ja, unter 14-Jährigen eine Straftat ist, das ist auch im Prinzip, also dass es eine Vergewaltigung ist, das war dir nicht bewusst?
Nein, absolut nicht.
Und dieser Tatort oder dieser Treffpunkt, das war nicht in der Schule?
Das war fast immer an der Schule. Also entweder war das um die Ecke von der Schule, an der Bushaltestelle. Die Schule war auch neben einem Weinberg und also es war, die hatten natürlich alle einen Führerschein logischerweise, dadurch, dass die schon über 18 waren und haben das einfach gekonnt gemacht.
Ja.
Und also es war meistens, dass wir in der Pause weggegangen sind, wir hatten oft Vertretungsstunden in der 6. und 7. Klasse und wir sind dann, je nachdem, welcher Lehrer das gemacht hat, in dem Alter, wenn man in der Pubertät ist zum Beispiel, dann fällt es mit dem Respekt ja auch manchmal nicht so leicht manchen Lehrern gegenüber. Und wir sind dann also in der letzten Stunde von der Vertretung wiedergekommen und selbst da hat uns einfach keiner angesprochen, was ich heute nicht verstehen kann und was mir damals vielleicht auch geholfen hätte.
Das heißt, also die Lehrerinnen und Lehrer waren ahnungslos, vielleicht auch ja in manchen Fällen nicht so wirklich interessiert oder was du gesagt hast, du warst eh kränklich, hast viel gefehlt und warst dann sozusagen vielleicht bei ihnen schon in so einer Schublade.
Genau, aber es ist halt auch so, dass natürlich Personalmangel war, man den Unterricht machen muss und wenn man natürlich grinsend aus der Klasse geht oder beziehungsweise sagt, man geht's nicht gut, natürlich schafft ein Lehrer nicht gleichzeitig danach zu gucken. Aber es ist halt, ja, man fragt sich natürlich am Ende schon, wie das so lange gut gehen konnte. Oder natürlich, naja, gut, ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber
unentdeckt geblieben ja, genau. ist. Ja, und dass du und deine Freundin, dass ihr keinerlei Hilfe bekommen habt.
Ja. ja.
Gab es eine Vertrauensperson an der Schule, Vertrauenslehrerin, Vertrauenslehrer?
Ja, es gab die Schulsozialarbeit. Allerdings habe ich dadurch, dass ich ja inzwischen guten Verdrängungsmechanismus hatte, auch gerade wegen der Gewalt meiner Mutter, konnte ich mich teilweise da auch nicht mehr erinnern und durch die Redeverbote habe ich es geschafft zu sagen, dass ich mich selbst verletze, dass mit meiner Mutter gerade schwierig ist, aber auch nicht mehr.
Das heißt, du konntest irgendwie, du hast es geschafft, sozusagen diese Fassade, dass eigentlich alles okay ist, aufrechtzuerhalten. Ja.
ja.
Gab es vielleicht außerhalb der Schule irgendeine Person, mit der du vielleicht hättest reden können oder wo du mal kurz davor warst, irgendwie eine Unterstützung?
Ja, es gab Menschen, wo ich mir schon gewünscht hätte, den Mut zu haben in dem Moment und zu sagen, hey, guck mal, das und das ist passiert. Aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, ich sag mal, das Schweigen zu brechen, ist in meinem Kopf angegangen, okay, wenn das jetzt meine Mutter rausbekommt, wenn die das rausbekommen, weil die haben das natürlich geschickt gemacht. Die haben gesagt, wenn du irgendeinem davon erzählst, das ist unser Geheimnis und wenn du das jemandem erzählst, bringen wir dein Haustier um. Und natürlich glaubt man das in dem Alter, wenn ein Erwachsener etwas kräftig gebaut, muskulös vor einem steht, einen mit einem sehr bösen, dominanten Blick anguckt und einem das sagt, natürlich glaubt man das und das war jedes Mal in meinem Kopf und das wollte ich nicht riskieren und deshalb habe ich versucht, immer unterschwellig zu zeigen, dass ich Hilfe brauche durch ja, so einer gebückten Haltung. Ich habe traurig geguckt, ich habe zum Beispiel Bilder gemalt, die eigentlich sehr eindeutig waren, durch ja, eine ganz schreckliche Musik, muss ich sagen. Also ich habe schon versucht, irgendwie ja, ein Zeichen zu setzen, weil es natürlich dann einfacher mir gefallen wäre, durch einen anderen Weg darüber zu reden. Weil die haben ja nur gesagt, wenn du darüber redest, passiert das und das. Nicht, wenn ich darüber ein Bild male, passiert das und das.
Verstehe. Aber diese Bilder, hat die jemals irgendjemand gesehen, eine dritte Person?
Ja, sogar, ich war ja mehrmals in der Klinik wegen Suizidgedanken, weil ich natürlich nicht mehr an das Leben, nicht mehr an mich geglaubt habe. Und in der Klinik habe ich die Bilder sogar auch gemalt und da war natürlich klar, irgendwas stimmt da nicht, aber es ist ja schwer, wenn man einem Kind sozusagen irgendeine, ich sag mal, Diagnose oder irgendein Ereignis vor die Nase setzt, weil das muss von alleine kommen und meine Seele, ich war so zu, ich hätte damit nicht umgehen können.
Ja. Und jetzt so im Nachhinein, was glaubst du, was hättest du gebraucht, damit du dich doch öffnest, auch wenn das so unglaublich schwer ist mit diesem ganzen Druck, der da auf dir gelastet hat?
Die Frage kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten, weil es ja schon Menschen gab, die versucht haben, mir zu helfen, die gesagt haben, oh komm, irgendwas ist doch mit dir, rede mit mir. Aber ich meine, der Druck und die Macht, die Kontrolle der Täter war einfach viel zu mächtig.
Und diese, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also das wurde ja übers Internet angebahnt, dann so dieser Übergang ins reale Leben, war das eine Sache von, ich weiß nicht, 3 Chats und dann hat man sich getroffen oder ging das relativ schnell?
Also der erste Kontakt quasi, wo das angefangen hat, hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, weil ich natürlich am Anfang niemandem vertraut habe. Und dadurch, dass ich damit eine bessere, ich sag mal, oder bessere Erfahrung gemacht habe, dass ich denen vertrauen kann, ging das immer schneller. Mhm. Und ich war irgendwann, dadurch, dass ich das verdrängt habe, dass ich mit keinem reden konnte, dass ich vom Gefühl her immer kleiner wurde und immer mehr funktioniert habe wegen diesen Bestrafungen, dass ich nach irgendwann 2-mal hin und her schreiben schon quasi wie so eine kleine Maschine, wie so ein Roboter da rumgelaufen bin und gedacht habe,
du musst da jetzt hin und furchtbar. Und wie hast du das also in diesem Moment ausgehalten? Einfach da, ich sage jetzt mal, du bezeichnest dich ja auch selbst als Überlebende. Wie hast du das geschafft, zu überleben?
Das ist eine gute Frage.
Du hast es eben auch schon so angedeutet, dass du dann gar nicht mehr richtig halt da warst in der Situation, sondern
genau,
woanders.
Also, genau, ja. Ich habe mich immer quasi seelisch ausgeklinkt in den Momenten. Wusste manchmal auch gar nicht mehr, wie floh es ist, welcher Tag, wo ich jetzt eigentlich bin und was ich vorhabe. Aber ich denke, was mir wirklich geholfen hat, da durchzustehen, ist, dass irgendwann meine kleine Schwester auf die Welt kam. Mhm. Und ich so für meine Mutter die Mutterrolle übernommen habe. Okay. Und dann natürlich was entstanden ist, was ja total liebevoll und behütet und das hat mir sehr viel Halt gegeben. Also ich habe oft drüber nachgedacht, das kann ich meiner Schwester nicht antun, sie braucht mich. Also das ging auch mit, wenn ich Suizidgedanken hatte, wenn ich mich selbst verletzt habe, wo ich irgendwann dachte, oh nee, du kannst das jetzt nicht machen, du hast eine kleine Schwester und du musst auf sie aufpassen und du musst sie mit deinem Leben beschützen.
Das heißt, du hast deiner Schwester die Liebe gegeben, die du selbst nicht bekommen hast?
Ja, alles an meiner Liebe.
Ja. Und wann, also wie viele Jahre bist du älter als deine Schwester? Wie alt warst du, als sie geboren wurde?
Ich glaube, ja, 11 Jahre. Ja.
Und dann hat sich das sicherlich erstmal noch entwickelt, ne? Weil mit einem Baby kann wahrscheinlich eine 11-Jährige nicht so viel anfangen. Doch. Oder war das von Anfang an so?
Doch. Ja. Also meine Schwester kam auf die Welt, die waren im Krankenhaus und ich habe sie schon durch den Flur geschoben und habe immer die Windeln gewechselt. Natürlich, die Verantwortung kann ich mit 11 nicht tragen, aber ich habe sie irgendwie tragen können, weil ich eben von klein auf das auch bei mir musste. Und ich habe ihr immer vorgesungen, ich habe mit ihr um die Wette gekrabbelt. Die hatte so viel Spielzeug, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Und nach der Schule war auch das Erste. Also ich habe lieber mit meiner Schwester gespielt, mich um die gekümmert, als meine Hausaufgaben zu machen oder war nur noch bei ihr. Mhm. Also und auch heute sind wir unzertrennlich. Und also wenn wir auch nur einen halben Tag voneinander entfernt sind, muss der eine irgendwann schreiben, na, wo bist du denn, was geht denn jetzt? Und
Das heißt, ihr habt also nach wie vor ein sehr, sehr enges Verhältnis.
Ja, absolut.
Und du hast dich für deine Schwester verantwortlich gefühlt, aber auch dich für ihr dafür verantwortlich gefühlt, dass sie sicher ist, dass es ihr gut geht. Hat das auch eine Rolle gespielt, ja?
Ja, vor allem was ganz traurig war, sie kam auf die Welt und ich habe ihr gesagt, also ich habe sie angeguckt und habe ihr gesagt, ich werde dich mit meinem Leben beschützen und wenn ich jetzt irgendwie krank werde oder so und oder wenn sie krank werden würde und ein neues Herz braucht, dann würde ich ihr meins geben. Also es war schon von Anfang an ja, Liebe auf den ersten Blick.
Ja. Und du hast dich auch halt dann, du hättest dich für sie hingegeben sozusagen. Ja.
Mhm. Weil ich wollte, dass es ihr besser geht und dass sie nicht leidet. Und ich wollte ihr alles so schön wie möglich irgendwie machen und sie natürlich von dem Negativen beschützen, was aber nicht wirklich funktioniert hat, weil ich ja noch nicht mal mit mir klar kam.
Und dennoch hat sie dir, hast du was von ihr zurückbekommen?
Ja, ganz viel.
Mhm. Das heißt, sie hat dich auch ein Stück weit stark gemacht.
Ja, mhm. Absolut.
Mhm.
Wobei jetzt zur Zeit ist sie in die Pubertät gekommen. Das ist ja für beide Parteien kein Gefallen. Und ich denke mir manchmal, okay, war ich jetzt früher auch so oder?
Es ist nur eine Phase.
Ja, die ganz schön lang dauert vom Gefühl her.
Okay. Ja. Ja, wenn wir nochmal also weggehen von deiner Schwester zu den Menschen, die dich ansonsten noch so umgeben haben, jetzt auch mal vielleicht abgesehen von der Schule, du hast gesagt, du warst auch im Heim, das heißt, du hattest auch dort mit Menschen Kontakt, auch sicherlich Kontakt mit Menschen vom Jugendamt, Nachbarinnen, Nachbarn, vielleicht auch Sportverein. Sie haben alle nichts, also nicht gesehen, was wirklich mit dir los ist.
Ich würde mal so sagen, man kann ja auch was sehen und wegsehen, also bewusst wegsehen. Es war auch so, ich war ja von klein auf in einem Judo-Training und habe das ein paar Jahre gemacht, musste dann aufhören, weil die Schule länger ging und mich das total überfordert hat. Und da war schon klar, dass irgendwas nicht stimmt. Also die blauen Flecke, die kamen offiziell natürlich vom Judo, inoffiziell von meiner Mutter. Oder was irgendwie klar war, dass ich sehr dünn war. Mhm. Und weil natürlich eine der Bestrafungen war eben auch Essensentzug. Und dann hat sie das immer darauf geschoben, dass es an den Genen liegt, weil mein Vater ja auch sehr dünn war. Er war natürlich aus Deutschland raus. Das heißt, man konnte jetzt auch irgendwie nicht vergleichen oder denken, ja, oder das irgendwie kontrollieren. Mit dem Jugendamt hatte ich so meine Schwierigkeiten, weil die waren schon seit klein auf bei mir da. Ich hatte zwei Familienhelferinnen, musste beim Jugendamt irgendwann sagen, dass ich die nicht mehr brauche, weil natürlich meine Mutter gemerkt hat, dass die immer näher an, ich sag mal, dieses Geheimnis rankommen. Und wo es eben kurz davor war, dass die das Geheimnis, ich sag mal, lüften, musste ich quasi beim Jugendamt sagen, dass ich die nicht mehr brauche. Die haben das auch nicht mehr kontrolliert. Die haben einmal gefragt, ob ich das wirklich will und das war's. Und natürlich habe ich Nein gesagt, weil meine Mutter nebendran stand. Mhm. Also ich wurde nicht getrennt gemacht. Und sie kam natürlich immer mit Ankündigungen. Hätten sie es vielleicht nicht gemacht, das wünsche ich mir natürlich im Nachhinein, weil dann wäre auch einiges sichtbarer gewesen. Und
ja.
Es gab einen Fall in der Schule, da habe ich sogar mein Tagebuch mitgenommen. Das Jugendamt kam in die Schule, ich glaube, weil es da um Klinik ging, weil es mir da echt nicht gut ging und ich, glaube ich, zusammengebrochen war. Und das Jugendamt kam sofort in die Schule. Ich hatte dann mein Tagebuch mitgenommen. Da stand auch das über den Missbrauch drin, über die Chat, da stand alles drin. Ich habe ihr das in die Hand gedrückt, und sie hat es nicht gelesen. Und natürlich kann ich verstehen, dass man jetzt nicht das ganze Buch lesen will oder so, aber das wäre halt in dem Moment, wäre es das gewesen. So. Und ja.
Das war ein deutlicher Hilferuf eigentlich auch von dir, dass du dann so geistesgegenwärtig warst, das dann mitzunehmen. Ja. Ja,
oder ich bin halt auch öfter von zu Hause abgehauen, bin zum Jugendamt und habe gesagt, meine Mutter hat mich geschlagen, bedroht, ich möchte nicht mehr nach Hause. Und natürlich haben sie mich wieder nach Hause gebracht. Oder haben mit meiner Mutter telefoniert, dass ich ihnen jetzt eine E-Mail geschrieben habe. Und ich habe das Jugendamt während dem Reportagendreh besucht, wollte gucken, was sich auch von den Gesetzen vielleicht geändert hat, wie das inzwischen läuft, weil es sind ja schon über 10 Jahre jetzt vergangen, wo das war. Und habe in meine Akte reingeguckt und ich habe mich erschrocken, wie offen ich war. Also ich habe geschrieben, was ich fühle, was meine Mutter gemacht hat, teilweise, dass ich Sachen auf meinen Bauch geschrieben habe, wenn ich irgendwie, wo ich im Kinderheim war. Also ich war ganz, ganz offen zu denen und es wurde trotzdem nicht wahrgenommen. Also meine Akte waren ein einziger Hilfeschrei und ist mir völlig unklar, wie das so ruhen konnte.
Was du gesagt hast, also mit diesem Unterhaltung oder Gespräch mit Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne deine Mutter, das ist, glaube ich, ein Thema, was, ja, was ganz, ganz wichtig ist. Also, dass man halt überhaupt eine Chance hat, ne, dann sich zu outen und zu sagen, was wirklich los ist.
Absolut. Vor allem in der Schule hatte ich ja diesen Schutzort für mich mit der Schulsozialarbeit noch. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Nur ging es eben darum, dass wir uns dann nach der Schule bei mir zu Hause treffen. Und sie haben meine Mutter angerufen und natürlich gesagt, dass sie vorbeikommen. Ich kam von der Schule nach Hause. Meine Mutter hatte genug Zeit, mir einzureden, was ich sagen darf und was eben nicht. Und das Jugendamt kam und ich war wieder ein anderer Mensch.
Das heißt, die Schule wäre so ein neutraler Ort gewesen, wo du, wie du sagst, dich eben sicher fühlst. Und da hättest du viel besser drüber reden können.
Ja, ich habe auch jetzt vor kurzem, hatte ich ja das Jugendamt, wie gesagt, besucht und ihnen angeboten, dass ich gerne eben nochmal mit ihnen sprechen möchte. Weil jetzt natürlich sind ein paar Jahre vergangen, ich bin erwachsener geworden, habe nochmal einen anderen Blick drauf. Und es würde mich natürlich interessieren, wie das fürs Jugendamt war. Also was haben sie wahrgenommen und wurde leider ausgeschlagen. Also ich habe bis jetzt, ich hatte zwei Telefonate, die sehr liebevoll waren, also sehr respektvoll auch und wirklich gut waren. Aber die damals für mich zuständig war, ist quasi spurlos verschwunden, hat auch meine Mail gelesen, aber nicht geantwortet. Und das ist für mich ein Zeichen, wo ich mich frage, okay, fällt mir schwer, gerade diesem Jugendamt noch mal irgendwie zu vertrauen oder meine Hilfe anzubieten, weil ich manchmal denke, ich habe das erlebt und ich kann sagen, wo waren die Lücken von der Seite vom Jugendamt, die sie bei mir zum Beispiel nicht gesehen haben. Das könnte anderen Betroffenen helfen.
Das heißt also, du klingst jetzt nicht so, als ob du Kontakt zu ihnen suchst, um ihnen Vorwürfe zu machen, wozu du ja eigentlich auch guten Grund hättest, aber du klingst jetzt total konstruktiv.
Ja.
Und dennoch wird dieses Hilfsangebot von deiner Seite verweigert.
Ja, also ich war ja auch hier in der Nähe zu Besuch bei einem anderen, also bei diesem Hauptsitz sozusagen, wo es eben darum ging, okay, Kinderschutz ist ein großes Thema. Da kam auch das Angebot, dass sie mit mir reden wollen, dass ich ihnen sage, wo waren die Lücken damals, was hätte mir geholfen oder mehr Sichtbarkeit zu zeigen, was passiert zwischen Mutter oder zwischen Täter und Betroffene, bevor das Jugendamt kommt, wenn die anrufen, sich ankündigen. Aber bisher hat sich keiner gemeldet und es ist schon über ein Jahr rum.
Also dennoch, was wären so die Punkte? Ein paar hast du ja schon angesprochen. Also was hätte konkret passieren müssen, damit es dir, damit du Hilfe bekommst und da rausgeholt wirst?
Ach, von Seite vom Jugendamt?
Genau, ja.
Wenn möglich, zweimal drüber gucken als einmal. Genauer kontrollieren, vielleicht auch Sachen abwägen, die zum ersten Mal nicht sichtbar sind. Genauer hinterfragen oder was auch gut ist, dass man Besuche macht, die nicht angekündigt sind. Dass man nicht nur das Kind mit dem Kind spricht, während die Eltern dabei sind oder während der Täter im Raum ist, sondern ruhig getrennt, vielleicht in der Ecke, wo sich das Kind mit Spielsachen dabei austoben kann, so einen geschützten Rahmen geben. Und ich finde es schwierig, wenn man bei allem sofort natürlich die eventuell Täter kontaktiert, anstatt erstmal für die Sicherheit für das Kind zu gucken und dann den Täter, weil ja klar ist, wenn das Kind zurückkommt, das hat sein Schweigen gebrochen, dann kann das und das passieren und das bringt Kinder echt in Gefahr.
Ja, absolut, ja. Du hast eben die Täter angesprochen. Wer sind die Täter, wenn es um Cybergrooming geht? Kann man das so ein bisschen verallgemeinern, was das für Männer waren, die dich zum Opfer sexualisierter Gewalt gemacht haben?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Männer und Frauen das sein können. Mhm. Aber die Menschen, die Cybergrooming machen, sind im Grunde sehr zurückhaltend im realen Leben, sehr verunsichert. Und Internet, natürlich Anonymität, gibt ihnen Macht und sie fühlen sich stärker und toben sich quasi aus.
Mhm.
Also die sind nie selbstbewusst im Leben, die haben meistens auch sehr viele Probleme.
Mhm. Und auch Probleme eben, wahrscheinlich eben Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, genau. Und so weiter und so fort. Ja.
Genau.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt in der Recherche für diese Folge auch gelesen, dass die Täterinnen und Täter immer jünger werden und auch oft aus dem Umfeld des Opfers kommen. Fast jeder zweite Täter ist selbst Kind oder Jugendlicher. Ist das auch deine Erfahrung?
Meine Erfahrung nicht, aber ich kann es irgendwie verstehen, weil ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel kleiner ist, Musik geht ganz viel um Gewalt oder um sexuelle Übergriffe. Im Fernsehen gibt es ganz viel mit Hass, Filme, Serien. Also überall, wo man hinguckt, wenn man mal bewusst oder achtsamer mit der Umgebung ist, fällt das schon auf, dass das überall ist und Kinder das natürlich mitbekommen. Auch gerade in verschiedenen Apps, in Spielen, wenn natürlich von zu Hause oder wo auch dieser Druck kommt, man unterdrückt wird, klein gehalten wird. Und da kann ich schon verstehen, dass, und die natürlich kein Ventil haben in dem Moment, dass es in dem Moment Klick macht, aha, das habe ich ja irgendwo schon mal gesehen, die machen das auch, also darf ich das auch machen.
Mhm.
Und dass sie dann so einen Impulskontrolle, also dass sie das verlieren.
Ja. Hass, Gewalt, auch so was wie bestimmte Castingshows, die schon 8-jährige Mädchen als kleine Frauen sozusagen präsentieren, ne? Auch sexualisieren schon Kinder.
Ja, und natürlich die Werbung. Also wenn ich überlege, ich bin irgendwie auf Facebook, was da manchmal für Werbung kommt, beziehungsweise auf YouTube, was da für Werbung kommt, oder auch so mit diesem Schönheitsideal, dann brauche ich mich eigentlich nicht wundern, wenn Kinder schon auf die Idee kommen, das irgendwie nachzumachen.
Ja. Und dann noch, was auch damit zu tun hat, dann letzten Endes Pornografie im Internet auch. Ja, also dass die ersten Bilder, die Kinder von Sex sehen, Pornos sind, kann auch nicht gut sein. Ja.
Nee, absolut nicht. Vor allem, das hat ja eigentlich nichts mit der Realität zu tun.
Eben, ja. Hm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den erwachsenen Tätern, was ist ihre Strategie?
Die Strategie ist, Vertrauen aufzubauen in erster Linie und sie zu manipulieren, die Wahrheit umzudrehen, dass die das glauben und dann natürlich anzugreifen, Geheimnisse plötzlich, die dann entstehen, Bilder zu schicken, die unter Druck setzen, dann Treffen auszumachen und
zu drohen, auch bestimmte Bilder zu veröffentlichen wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, das ist sogar das, was ich immer erlebt habe. Also wenn die ein Bild geschickt haben, dann kann man ja sagen, natürlich, du hast mir das Bild geschickt und nicht ich. Aber die drehen das natürlich so rum wie, das ist ein Geheimnis, du weißt, du bist so und so viele Jahre alt, du darfst dieses Bild nicht haben. Du hast dieses Bild von mir, ich bin erwachsen, ich darf das. Also denkt man natürlich als Kind, Mist, ich habe das Bild, ich mache mich strafbar, weil man im Internet ja eigentlich lesen kann, es ist alles ab 18 mit Pornografie und so setzen die einen unter Druck dann.
Ja. Dieser Mechanismus zwischen dem erwachsenen Täter auf der einen Seite und dem jugendlichen Opfer auf der anderen, verändert sich dann auch was zwischeneinander im Lauf der Zeit? Also, dass man dieses Stockholm-Stellvertreter-Syndrom, heißt es, glaube ich, ne, entwickelt.
Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung erzählen und ich kann sagen, dass ich nur im Funktionsmodus war und sehr unterwürfig. Also ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu machen, weil ich vom Gefühl her sehr sicher war, dass die mit allem Recht haben.
Mhm.
Also das haben sie gut manipuliert.
Ja. Also Kinder sind ja häufig schlecht geschützt. Also wir haben ja schon über einige Sachen gesprochen. Jugendamt beispielsweise, vielleicht auch Schule nochmal genauer hingucken. Fällt dir noch was ein, wie man Kinder besser schützen kann? Also wenn wir jetzt mal an die Gesamtgesellschaft denken und auch an die Politik.
Ja, also ich bin ein Fan davon, dass man früh anfängt, mit den Kindern darüber zu reden.
Mhm.
Weil was man vergisst, ist, dass zum Beispiel Babys, die kommen auf die Welt, die müssen gewickelt werden, sind vielleicht wund und man macht da Babypuder oder sonst was drauf zu. Und Babys können das nicht verknüpfen mit irgendwas, weil sie ja noch gar keine Erfahrung mit dem Leben haben. So.
Mhm.
Und im Grunde können Täter, auch wenn es zum Beispiel um Inzest geht oder so, können Täter da schon anfangen.
Mhm.
Die können anfangen, Und deshalb finde ich es wichtig, so früh es geht, damit anzufangen, Kindern zu erklären,
mhm.
du musst gut auf dich und deinen Körper aufpassen.
Mhm.
Und wenn du was nicht willst, dann sag nein. Und du hast das Recht, dazu nein zu sagen. Und beschützt deine
mhm.
Seele und alles. Und wir hatten das zum Beispiel in der Grundschule gar nicht.
Mhm.
Und ich habe das erstmal durch Freunde gelernt, dass ich eigentlich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin.
Mhm.
Also,
ja.
Beziehungsweise das Gefühl bekommen. Verstanden habe ich es erst viel später.
Okay, ja. Wie alt warst du, als du das zum ersten Mal von deinen Freunden gehört hast?
Das war in der Grundschule.
Auch, ja.
Mhm. Wo einer dann sagt, hey, du bist wichtig und es ist schön, dass du da bist. Und dann ich, oh Gott.
Ja. Mhm. Ja, ich war neulich, also ich muss jetzt an eine private Sache denken, meine Tochter hat neulich Baby gesittet in der Nachbarschaft bei einem 5-jährigen Mädchen, also zum ersten Mal, der Bruder war, glaube ich, bei den Großeltern, das heißt, meine Tochter und die Kleine waren alleine und dann fragt die Kleine meine Tochter irgendwann, ist es eigentlich okay, dass die Babysitterin den nackten Popo und die Scheide sehen kann? Und meine Tochter war so ein bisschen perplex und meinte, das musst du entscheiden. Und
ja.
dann
wow.
sagte sie, nee, ich will das nicht. Ist in ihr Zimmer, hat sich ihren Schlafanzug angezogen, ist wieder rausgekommen
wow.
und alles war gut. Also habe ich gedacht, das Kind ist gut aufgeklärt.
Total.
Ja.
Total, wow.
Mm, ja.
Ja, wenn ich sowas höre, freut mich das, weil sowas höre ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und ist aber auch total gut, wenn Kinder das schon sagen können, weil es ist ja vor allem dieses Benennen, da fängt es ja schon an, dass man als Erwachsene schon denkt, das darf ich aus Respektgründen, Anstand oder was auch immer nicht sagen oder mich so ausdrücken.
Mhm.
Kinder reagieren ja meistens ganz anders darauf und für die ist das einfach nicht so schlimm als dann oder peinlich als für uns Erwachsene.
Mhm.
Und einfach schon früh anfangen, die Sachen zu benennen, ohne sich schämen zu müssen, weil man kann ja irgendwie auch nichts dafür, so, das ist der eigene Körper und dann fällt es vielleicht, kann ich mir vorstellen, einfacher, auch im Gesamten darüber zu reden.
Mhm. Mhm. Also der Körper und der, also mein Körper gehört mir und ich bin wichtig und so weiter,
ja.
ne? Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, was du angesprochen hast. Und zum anderen ist es ja so, dass die Kinder immer jünger werden, wo sie dann schon das erste Smartphone haben, auch schon in den unteren Klassen der Grundschule, glaube ich. Inzwischen geht es wahrscheinlich schon in der ersten, zweiten, spätestens dritten Klasse los. Und so haben sie eigentlich ja dann auch Zugang zu einem digitalen Kriminalitätsraum, wie es ein Cyberkriminologe beschrieben hat. Also auch Stichwort Medienkompetenz, da fehlt sicherlich auch. Ne?
Vor allem, was Kinder ja machen oder Teenager, man fragt ja nicht die Eltern, wenn man in die Pubertät kommt und merkt, aha, da wächst plötzlich ein Haar, was ist denn da los?
Mhm.
Man macht das natürlich übers Internet, beziehungsweise die meisten, weil es ist eben da nicht so peinlich und keiner weiß, wie da diese Anonymität, wer das jetzt gefragt hat oder geschrieben hat. Natürlich macht man das übers Internet.
Auch da wieder, also so, dass man die Anonymität des Internets nutzt, um sich zu informieren für was einem vielleicht peinlich wäre. In meiner Generation zum Beispiel, da gab es einfach kein Internet. Da musste man irgendjemanden fragen, ob das dann immer die kompetente Person war, ist wieder eine andere Frage. Aber
ich kann mich noch an eine Zeitschrift erinnern, da habe ich immer Dr. Sommer reingeguckt. Das war so mein Informationszentrum.
Die Bravo.
Ja.
Ja. Okay. Prävention ist ja total wichtig, ist das eine. Aus der Falle herauszufinden, wie du es geschafft hast, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Wie bist du selbst aus dieser Abwärtsspirale oder aus diesem Teufelskreis rausgekommen?
Dazu muss ich sagen, dass ich ja länger und mehrere Therapien gemacht habe, weil ich eben da raus wollte. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich wollte nichts verändern. Also wenn die Therapeuten gesagt haben, du musst nach links gehen, bin ich automatisch nach rechts gelaufen, weil eben kein Vertrauen da war. Nicht zu mir, nicht zu den Therapeuten. Und ich habe immer eine Mauer davor gemacht. Und ich kam 2019 in eine Situation, ich musste ja wegen der Bedrohungslage, die sind mir hinterher gefahren, gelaufen, musste ich öfter umziehen und kam dadurch dann irgendwann in eine Bedrohungslage, wo dann Opferschutz ein Thema wurde. Also es war schon 1-2 Jahre ein Thema und ich war aber immer sicher, ich in Gefahr, nö, niemals, alles gut, weil ich das nicht sehen wollte.
Warst du damals dann bei der Polizei, weil du Opferschutz sagst?
Ja, aber ich hatte schon Jahre davor, das war 2016, 2 Anzeigen gemacht, die auf einen Privatklageweg verwiesen wurde aus Beweismangel und ja, keine Zeugen und genau. Und da habe ich natürlich auch das Vertrauen in alles Mögliche verloren. Genau, dann war ja Opferschutz ein Thema. Ich hatte über Facebook eine Mitarbeiterin vom Opferschutz gefunden, die in der Gruppe war. Das war so Missbrauch, das Leben danach. Und habe gesehen, wie toll sie es geschafft hat, da rauszukommen und wie stark sie war. Und sie war mein Vorbild und ich dachte, wow, also so will ich auch werden, so stark. Und sie hat das immer ganz ehrlich direkt ausgesprochen. Und mit ihr habe ich dann telefoniert, geschrieben, mir Beratungsgespräch bei ihr geholt. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass der Opferschutz eine gute Lösung wäre. Aber ich habe getrotzt ohne Ende. Ich habe direkt die Tür quasi zugemacht bei mir innerlich und gedacht, nee. Dann kam ja diese Bedrohungssituation, wo es mir, ich sag mal, wo fast mein Leben gekostet hätte. Und in dem Moment, klar, ich hatte ja diese Suizidgedanken, und aber in dem Moment war klar, wo gerade jemand anderes über mein Leben entscheidet, dass ich gar nicht sterben will. Also, dass es ein Hilfeschrei war und wie kostbar das Leben ist. Also, ich habe das von meinem Herz direkt gespürt, wie kostbar das Leben ist und dass ich das nicht wegwerfen will. Also, nicht für meine Täter, nicht für mich, für gar keinen auf dieser Welt. Und da ist dieser Trotz plötzlich weggefallen. Also, ich habe nicht lange nachgedacht und es war klar, okay, ich muss in den Opferschutz, habe meine Tasche gepackt, habe dann natürlich meine Hündin geholt und mitgenommen und bin dann nach Berlin gefahren.
Okay.
Und
weit weg.
Genau, weit weg, auch ohne, dass es jemand mitbekommt. Und das hat echt mein Leben gerettet.
Wow. Und da hast du dann auch aufgehört sozusagen, dich dann innerlich, also da war das, war diese Phase dann auch vorbei, dieser Widerstand, was du eben so beschrieben hast, dass du nach links gegangen hast, wenn man dir gesagt hat, geh mal lieber nach rechts.
Ja und nein, also er kam natürlich öfter mal trotzdem noch zum Vorschein, gerade natürlich wurde es unbequem, sich seine eigene Vergangenheit anzugucken und es dadurch nochmal zu laufen von A bis Z.
Ja.
Aber ich war nicht alleine und ich konnte sehen, nach dem Motto, okay, sie sind den Weg schon gegangen und sie haben es rausgeschafft. Und ich darf in diese Fußstapfen treten und kann dadurch vielleicht meinen eigenen Weg finden. Also jemand, der mir ganz klar sagen kann, ich kann dich verstehen, du brauchst hier keine Maske zu legen, ich kann das fühlen. Und mir ging es genauso wie dir, das war für mich Gold wert. Also.
Und es klingt ja so, als ob sie nicht nur Vorbilder für dich waren, da rauszukommen, sondern auch jetzt, du hast ja auch sehr stark dieses Anliegen, das Schweigen zu brechen, wie dein Instagram-Kanal auch heißt, und eben um dadurch eben auch anderen zu helfen, die jetzt noch die Hilfe brauchen.
Ich habe vor allem auch gelernt, dass man kann sich das vorstellen, man hat zum Beispiel eine ganze Packung Buntstifte und ich habe die nie genommen. Und jetzt mache ich das inzwischen so, dass ich denke, okay, ich nehme alle Stifte, die ich kriegen kann, und ich kann ja danach immer noch aussortieren, ob ich die Farbe blau mag oder nicht. Mhm. Aber ich nehme erstmal alles an und gucke. Und genau so gehe ich jetzt auch durchs Leben, dass ich denke, ich muss diese Person nicht mögen, aber vielleicht kann ich durch sie irgendwas lernen, was ich für mich gut anwenden kann. Und das hilft mir wirklich enorm.
Das ist ein tolles Bild. Also das heißt, du bist jetzt erstmal sehr offen und guckst und genau reflektierst dann und entscheidest dann.
Offen mit Distanz.
Okay. Das klingt ja auch sehr gesund. Also ja.
Also was anderes kann ich mir auch nicht mehr vorstellen.
Ja.
Also weil man nimmt zum Beispiel auch nicht mehr alles persönlich, wenn ich mich jetzt eine Woche lang nicht melde. Und das ist halt da nicht so, weil man nimmt es dann nicht persönlich, man weiß, okay, es ist alles in Ordnung. Und ich finde diesen Weg einfach viel, also ich fühle mich darin viel wohler.
Ja. Wir hatten vorhin über Schule gesprochen. Du hast die Schule dann, obwohl ich mir das auch unglaublich schwierig vorstelle, du hast jedenfalls die Schule dann abgeschlossen. Wie war da dein Weg?
Genau, ich habe meinen Schulabschluss, meine Abschlussprüfung in der Klinik geschrieben.
Okay.
Habe es gerade so geschafft, bin dann auch direkt ins Kinderheim gegangen.
Okay.
Also in ein anderes Bundesland, weil das hier war zu nah am Elternhaus dran und genau.
Du brauchtest einfach dann die Distanz und hattest dann auch den Kontakt zu deiner leiblichen Mutter abgebrochen?
Nein, weil meine kleine Schwester ja noch da ist und ich wollte so ein bisschen die Kontrolle darüber haben, wie es ihr geht. Und ich bin auch zwar nicht am Anfang, aber etwas später an den Wochenenden immer zu ihr rübergefahren für eine Nacht. Und
Und das war aber so von den Rahmenbedingungen her, dass es für dich auch gut war. Oder war das dann immer noch schwierig mit deiner Mutter?
Ich würde nicht sagen gut, aber wichtig.
Ja, okay. Also du hast dann selber die Entscheidung getroffen und das war dir dann einfach sozusagen der einzige Weg wahrscheinlich, den Kontakt zu deiner Schwester zu halten, dass du auch deine Mutter dann eben ab und zu noch siehst.
Vor allem, das ist ja alles weggefallen. Also meine Schwester ist immer die Nummer eins. Ich habe alles hinter mir geschoben, ich habe mich selber unter mir hingestellt und wenn das plötzlich wegfällt, dann bricht es natürlich irgendwie ein. Und deshalb habe ich auch alles versucht, um sie zu sehen. Und
Hat sich das so ein bisschen verändert, auch das Verhältnis von dir zu dir selbst?
Ja, aber es hat sehr lange gedauert. Also ich war sehr monoton immer. Ich würde mal sagen, 21 Jahre sehr monoton, immer im Funktionsmodus und inzwischen kann ich wirklich Gefühle fühlen, also und sie zulassen. Ich kann ganz viel Lebensfreude fühlen und in irgendeinen Heuhaufen reinspringen, was ich früher nie gemacht hätte. Das auf jeden Fall. Und ich kann mich auch selber fühlen. Also die Verbindung zu mir, zu meinem inneren Kind, ist sehr wichtig, weil ich habe ja zum Beispiel durch diesen jahrelang Missbrauch, Ohnmachtsanfälle entwickelt. Das heißt immer, wenn irgendwas passiert ist, wenn mich was getriggert hat, zum Beispiel bin ich in Ohnmacht gefallen, war im Krankenhaus und das war ein Teufelskreis. Und meine Gefühle, also das ist immer so mein innerer Radar. Wenn ich plötzlich Angst habe, weiß ich, okay, ich muss jetzt reagieren. Und so ist es eigentlich mit allem.
Das heißt, du hast manchmal schon auch noch so Situationen, wo du merkst, dass du ja einfach nochmal getriggert wirst. Also das, aber du kannst jetzt anders damit umgehen?
Ja, ich kann anders damit umgehen und das sind nicht nur Triggerpoints. Also es ist auch diese natürliche Angst. Wenn jetzt ein Auto zum Beispiel viel zu schnell fährt oder so, also es ist zum Beispiel auch mit Wut oder mit Freude, mit allen Gefühlen. Ich gucke immer sehr oft darauf, wie es mir geht, weil jedes Gefühl hat ja im Grunde einen Auslöser, einen Grund. Und wenn ich in irgendeiner Schleife hängen bleibe, ist das eine Gefahr für mich, weil ich stehe ja dadurch, dass ich mein Schwein gebrochen habe, in einer Bedrohungslage. Und ich gucke immer, wer läuft hinter mir, wer läuft vor mir, will da an mir vorbei oder will jetzt was von mir. Und wenn ich nicht richtig da bin, bringt mich das in eine Gefahr.
Ja, verstehe. Ja. Und was hast du auch ein Gefühl dafür entwickelt, also Zugang zum inneren Kind, hast du gesagt, was dir gut tut? Also tust du dir manchmal auch was Gutes, um dich zu stärken oder einfach, weil du weißt, dass du einfach wichtig bist?
Ja, sogar täglich. am Wochenende zum Beispiel mache ich Offline-Modus an, also Handy aus und gucke nur Fernsehen, Essen, Trinken und mit dem Hund Gassi spazieren gehen, das war's. Um mich einfach zu erholen, Kraft zu tanken und ich meditiere total gerne, um wieder zu mir zu kommen. Ich gehe manchmal joggen am Rhein, in den Weinbergen. Ich mache Musik und was mir Kraft gibt, ist diese Öffentlichkeitsarbeit. Also über meine Geschichte zu reden, anderen helfen zu können, aufklären zu können, das gibt mir unheimlich viel Kraft und Freude irgendwie daran, anderen helfen zu können, und das lädt mich halt total auf. Also es zieht mich nicht runter jetzt.
Und du hattest es vorhin im Vorgespräch schon mal erwähnt, du bekommst auch viele Rückmeldungen. Das heißt,
ja.
Das ist wahrscheinlich auch was dir dann nochmal, was dich bestätigt in deiner Arbeit.
Ja, vor allem, also dafür habe ich ja auch die Reportage gedreht, nicht nur um für mich einen Schritt weiterzukommen, sondern auch um Menschen neuen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, ja, wie wichtig es ist, dass man an sich glaubt. Und für mein Wunsch war einfach, auch wenn es nur einen erreicht hätte, der gedacht hätte, wow, okay, jetzt, sie hat es geschafft und ich kann das doch auch schaffen, das wäre schon, hätte mir schon gereicht, aber das sind so viele Menschen und es freut mich total. Und vor allem, wenn so 13, 40 Mädels mir schreiben, dank dir habe ich wieder Hoffnung, dann kriege ich Gänsehaut.
Wow,
also das ist schon...
Toll, dass du ja solche Rückmeldungen bekommst. Ja,
aber viele erzählen mir auch ihre Geschichte und es ist natürlich ein schweres Thema, schwere Gefühle, diese Hilflosigkeit, was sie fühlen. Und ich kann das so gut verstehen und ich sage immer, auch wenn sich das nicht so anfühlt, aber jeden Tag ist für uns ein Kampf und du bist eine Kämpferin, du bist stark, weil du hättest es sonst nicht überlebt und du hast den Mut, gerade mir zu schreiben und mir deine Geschichte zu erzählen und guck mal. So, und in dem Moment merken viele schon, dass da was dran sein könnte.
Ja. Und das ist das, was dich im Moment auch so ausfüllt, also so diese Öffentlichkeitsarbeit, das ist das, was im Moment sozusagen dein Job ist.
Ja, wobei der sich gerade etwas verändert. Also ich habe ja durch die Reportage viele Anfragen bekommen und mache quasi ab morgen Vorträge an Kinderheim und an Schulen, weil sie natürlich auch gesagt haben, okay, wir würden gerne die Kinder und Jugendlichen schützen, wir wissen aber nicht wie. Und da ist so mein Job, über Cybergrooming aufzuklären, meine Geschichte zu erzählen und vor allem zu gucken, okay, was kann ich ihnen noch an die Hand geben? Sind vielleicht auch welche betroffen davon und ihnen dann weitere Hilfsmöglichkeiten anzubieten, die ich eben damals selber nicht hatte.
Okay. Ja, tolle Arbeit, die du da machst. Und was wäre vielleicht noch so eine Botschaft, die du wichtig fändest für die Hörerinnen und Hörer von dem Podcast?
Meine Botschaft ist eigentlich immer, hört nie auf damit, an euch selber zu glauben. Also weil es ist so wichtig, dass man das nicht vergisst, obwohl so viel Negatives um einen rum ist. Und ja, das gebe ich ihnen immer mit.
Ja, ich habe also deinen Instagram-Kanal, das Schweigenbrechen, schon erwähnt. wo kann man dir sonst noch folgen? Hast du sonst noch weitere Tipps?
Hauptsächlich auf Insta, ansonsten auf Facebook. Da heiße ich aber aus guten Gründen Jasmin Mira. Aber da kann man mir auch folgen.
Okay.
Und natürlich auch eine Nachricht schreiben oder das ist für mich gar kein Problem, mit ihnen dann irgendwie zu... mich online zu treffen über Zoom oder sonst was. Und also das mache ich auch.
Okay, also für Betroffene, die mit dir sprechen möchten.
Ja, für Betroffene, für Interessierte, die das einfach verstehen möchten, aber auch für alle anderen.
Okay, ja. Jasmin, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Viel Erfolg bei deiner wichtigen Arbeit. Alles Gute dir und herzlichen Dank für deine Offenheit.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.